So, guten Tag. Ehe ich anfange mit meinem Thema, würde ich gern noch zwei Dinge sagen. Zum einen, das Lobpreisteam hat das gut gesungen und hat es gut gespielt. Das war eine Frage an euch.
Ja.
Okay. Ich freue mich immer wieder, wenn Leute ihre Zeit und ihre Gaben einsetzen, um Beiträge zu leisten für die Gemeinde. Das ist nicht nur hier oben auf der Bühne, das ist auch in vielen anderen Fällen das Geld einsammeln, den Tisch vorbereiten, sauber machen, Tür öffnen, PowerPoint-Präsentationen vorbereiten. Und ich glaube, Sie haben auch heute alle mal unseren Beifall verdient. Und dann möchte ich noch was Persönliches sagen. Ich weiß nicht, wie ihr den Eindruck habt, wenn hier vorne die Leute stehen und predigen. Also gut, beim Pastor sage ich mal, das ist sein Job. Das fällt ihm sicher ganz leicht, er hat das 100.000 Mal gemacht. Aber die anderen, die stehen ja nicht ständig hier vorne. Aber es wirkt oft so locker, wenn ich an Mark Walker denke, der setzt seine Brille auf, stellt sich hin und los geht's. Oder wenn ich dem Eckart zuhöre, denke ich, meine Güte, ist das ein Ruhepol in dieser bewegten Welt. Und ich heute Morgen, ja, aufgestanden und habe gedacht, was willst du den Leuten eigentlich erzählen? Über so ein Thema. Da steckt ja so viel drin. Und ja, man recherchiert ja vorher so ein bisschen und guckt, was es für David und Goliath so für Geschichten gibt im Internet. Ach du meine Güte, und das könnte man noch, und das könnte man, und das könnte man noch sagen. Ja, nun weiß man, dass man ja dann straffen sollte und eine schöne Struktur machen sollte für so eine Predigt. Und diese Gabe ist mir nicht gegeben. Also schreibe ich dann drauf los und suche Bildchen und jenes. Und dann kommt das Frühstück. Und dann sitze ich da und denke, ach, könntest du nicht irgendwo hinfahren, könntest du nicht arbeiten gehen oder so. Dann haben wir vorhin gebetet unter Geschwistern. Das ist genau hier unten drunter, finde ich noch klasse, dass man hier unten für hier oben beten kann. Und das hat dann schon ein bisschen geholfen. Aber die Lieder eben, die wir gesungen haben, ja, ich stand da so als kleiner Andreas und dann singen wir von so einem großen Gott. Hey, so einen starken Gott. Und der Test ist doch für dich und mich, glauben wir dies? Glauben wir das nicht nur mit dem Kopf, sondern fühle ich das mit meinem Herzen? Ich habe es in meinem Herzen gefühlt und mir sind die Tränen gekommen. Und ja, und jetzt müsst ihr halt die Predigt aushalten, die ich vorbereitet habe. Okay, das wollte ich euch nur sagen. Ich wollte nur sagen, die Leute hier vorne, das sind ganz normale Typen, die ihre Ängste haben und ihre Sorgen. Wenn dein Goliath vor dir steht. Vor 3 Tagen ist Anke Petra im Alter von 62 Jahren gestorben. Sie hatte schweren Krebs. Sie war die zweite Frau von Franz Müntefering, das ist ein Vollblutpolitiker. Die erkrankte ein halbes Jahr nach ihrer Hochzeit. Es war 95, da gab es eine OP. 2001 wurde dann Krebs diagnostiziert. Dann gab es Chemotherapien, Operationen. 2005 war ein Rückfall, ein paar Jahre später. Und im November 2007, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, ist Günther Franz, ihr hört zu, gut. Franz Müntefering zurückgetreten. Ich war so begeistert davon, dass ich ihm einen Brief geschrieben habe. Weil, wer macht das? Wer entscheidet sich in der K-Frage für die richtige Seite? Entweder Kanzlerkandidat oder Krebs. Und er hat sich für seine Frau entschieden. In dieser Welt, wo so vieles drunter und drüber geht, ein wahnsinniges Bekenntnis zur Ehe, zur Partnerschaft. Also, wenn ich einen Hut hätte, ich würde den 3-mal vor dem ziehen. Ja? Und sie haben gekämpft, aber der Krebs war stärker. Vor 3 Tagen. Letzten Mittwoch ist ein Kollege von mir beerdigt worden im Elsass. Er war 53 Jahre alt. Er ist vor circa 6 Jahren krank geworden. Ich weiß nicht, welche Art von Krebs er hatte. Und dann wurde er operiert und behandelt, Chemotherapie. Weißt du, und dann siehst du den irgendwann nach Monaten mal wieder in der Firma. Ich fand das noch ganz gut, dass die Firma den Arbeitsplatz erhalten hat und den ich noch vielleicht rausgeschmissen hat, weil er nicht mehr arbeiten konnte. Und dann siehst du den auf wackelnden Knien, kaum oder keine Haare, eingefallen, abgemerkelt, schleicht er durch die Gänge, kannst ihn gar nicht ansprechen, weil er signalisiert, lasst mich in Ruhe. Aber du weißt, er kämpft gegen diese Krankheit, gegen diesen Riesen in seinem Leben. Am Mittwoch ist er beerdigt worden. Das sind so Dinge, die man schwer verarbeitet. Und man denkt, der kleine David gegen den Riesen Goliath. Was sind das für Unterschiede? Du als kleiner Mensch gegen diese Riesenkrankheit. Aber heute wollen wir genau diese Geschichte von Goliath und von David oder von David und Goliath mal zusammen anschauen. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen, ob ihr die kennt. Schließlich ist die Geschichte schon circa 3000 Jahre her, als die passiert ist. Das war zu Samuels Zeiten in Israel. Aber ehe wir die Geschichte aus der Bibel lesen, möchte ich ganz kurz mit euch so ein bisschen auffrischen, was damals war. Also, wenn ich den Zahlen glauben darf, die im Bibellexikon stehen, dann ist ungefähr 1445 vor Christus Israel aus Ägypten ausgezogen. Dann sind die durch 40 Jahre durch die Wüste gezogen. Dann haben sie das Land erobert. Da gab es Führerschaft von Mose. Dann war Josua der Führer. Später dann gab es verschiedene Richter, die Israel gerichtet haben. Propheten gab es noch, die das Volk geführt haben. Und immer war es eine Theokratie. Theokratie heißt Gottesherrschaft. Gott sagt, wo es lang geht. Aber irgendwann in ihrer Entwicklung kamen die Israeliten dahin, dass sie gesagt haben, hey, wenn wir so ins Nachbarvolk links und rechts gucken, die haben so schöne Könige, wir wollen auch so einen König haben, der über uns herrscht. Also Gott herrschen ist ja gut, das wollen wir auch irgendwie, aber so einen sichtbaren König vor Augen, das wäre gar nicht schlecht. Ja, sagt Gott, okay, wie er das so manchmal macht mit uns, dein Wille geschehe. Wenn du das so möchtest, Mensch, Volk Israel, dann kriegst du deinen König. Ja, dann haben sie sich einen ausgewählt, ist ja klar. Dann waren die, der musste groß sein, also richtig körperliche Größe haben. Der musste aus einem guten Geschlecht sein, der musste was hermachen, der musste ein Soldat sein. Soldaten sind immer gefragt, so Leute mit Muskelpaketen. Und es wurde der Saul ausgesucht und Gott hat gesagt, okay, ich segne ihn um euretwillen. Und der Saul, der durfte dann das Volk Israel führen. Später dann hat er versagt, ist eigene Wege gegangen und dann hat Gott sich einen ausgesucht, der war nicht ganz so groß. Der war kleiner, der war jung, der war überhaupt nicht so bekannt, der David. Saul hat das Volk 40 Jahre regiert, David hat es 40 Jahre regiert, danach kam dessen Sohn Salomo, auch nochmal 40 Jahre und dann war es zu Ende mit diesem Einheitsreich Israel. Dann wurde das gespalten in ein Nordreich und ein Südreich. Und dann fingen die Bruderkriege an. Und dann später wurde es eingenommen und dann wurden die Juden in alle Welt zerstreut. Und erst 1948 gab es wieder den Staat Israel. Da ist genau das passiert, was Gott schon lange vorausgesagt hat, dass er sie aus allen Enden der Welt zurückführen wird in ihr Land. Und seitdem gibt es wieder einen Staat Israel. Soweit mal kurz der Abriss über die Geschichte. Und wir befinden uns gerade in der Zeit, als Saul an der Macht war und regierte. Und ringsum in dem gelobten Land Kanaan, in dem sie wohnten, immer wieder Völker, die sie nicht vertrieben hatten, die sie nicht beseitigt hatten bei der Einnahme, wie Gott ihnen das aufgetragen hat, die haben denen immer wieder Schwierigkeiten gemacht. Ein Klammersatz, wenn du Schwierigkeiten in deinem Leben hast und versuchst es nicht mit Gottes Hilfe rauszuschmeißen aus deinem Haus, aus deinem Herzen, aus deinen Gedanken, dann kommen die immer wieder. Wenn du das duldest, übernehmen sie irgendwann die Herrschaft. Und genau so einen Fall haben wir hier bei im ersten Buch Samuel. So, zu denen gehörten auch die Philister, die stammten aus der Nachkommenschaft von Ham. Ham war einer der Söhne Noahs und er stand ja dann auch unter dem Fluch Gottes und dessen Nachkommen, das waren teilweise ganz schöne Rabaugen. Und die Philister, die wohnten im heutigen Gazastreifen. Seevölker nannte man die. Städte waren Asdod, Askalon, Ekron, Gat und Gaza. Zur damaligen Zeit in dieser Gegend wohnten sie. Und die kamen jetzt und machten einen Krieg gegen Saul in der Nähe von Socho und Aseka. Ich glaube nicht, dass ihr euch die Namen merken müsst, bloß damit ihr mal wisst, wo ungefähr das ist. Das ist so, weiß ich, von Jerusalem 30 Kilometer nach links, also nach Westen. In dieser Gegend haben die dann, findet unsere Geschichte statt. Und jetzt lese ich aus 1. Samuel 17. Und Sie können Ihre Bibel aufschlagen, mitlesen oder hier vorne mit. Ich lese aus der Schlachterübersetzung. Die Philister aber zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelten sich bei Socho in Juda und sie lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damin. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebintental auf und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berg, die Israeliten aber am diesseitigen Berg und das Tal lag zwischen ihnen. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gat. Der war 6 Ellen und eine Spanne groß. Er hatte einen ehernen Helm auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen und der Schildträger ging vor ihm her. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen, weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich erschlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister, ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Und Saul und ganz Israel, als sie diese Worte hörten des Philisters, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Und jetzt geht es weiter. Inzwischen kommt dann die Geschichte, wie David zu Hause losgeschickt wird, um seine Brüder zu besuchen, die da als Soldaten waren. Und dann geht es in Vers 32 weiter. Und David sprach zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesen Philister kämpfen. Das ist schon ganz schön mutig, war? So ein kleiner Hirtenjunge kommt da an und sagt, ey, seid mal alle tapfer. Ich regle das schon, ja. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen, denn du bist noch ein Knabe. Dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. David aber sprach zu Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder Bär kam und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss ihm seinen Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Muss man sich mal vorstellen, so ein Löwen beim Bart, seinen Bart zu packen und, naja. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen und dieser Philister, dieser Unbeschnitte, soll wie einer von ihnen sein. Denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Weiter sprach David, der Herr, der mich vor dem Löwen und Bären errettet hat, er wird mich auch von diesem Philister retten. Und Saul sprach zu David, geh hin, und der Herr sei mit dir. Und Saul legte David seine Rüstung an und setzte ihm einen ehernen Helm auf seinen Kopf und legte ihm einen Schuppenpanzer um. Danach gürtete David sein Schwert über seine Kleider und bemühte sich zu gehen, denn er hatte es noch nicht versucht. Da sprach David zu Saul, ich kann dann nicht gehen, denn ich bin es nicht gewöhnt. Und David legte es von sich ab, also die Rüstung. Und er nahm seinen Stab in die Hand, er wählte sich 5 glatte Steine aus dem Bach und legte sie in die Hirtentasche, die er hatte, und zwar in die Schleudersteintasche. Und er nahm seine Schleuder zur Hand und näherte sich dem Philister. Jetzt geht's los. Und der Philister kam auch daher und näherte sich David, und sein Schildträger ging vor ihm her. Als nun der Philister den David sah und anschaute, da verachtete er ihn. Denn er war ein Knabe, also junger Kerl, ja, rötlich und von schöner Gestalt. Und der Philister sprach zu David, bin ich denn ein Hund, dass du mit Stöcken zu mir kommst? Und der Philister fluchte David bei seinen Göttern. Und der Philister sprach zu David, komm her zu mir, ich will dein Fleisch den Vögeln des Himmels und den Tieren des Feldes geben. David aber sprach zum Philister, du kommst zu mir mit Schwert und Speer und mit Wurfspieß. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. An diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand ausliefern, und ich werde dich erschlagen und deinen Kopf von dir nehmen, und ich werde die Leichname des Heeres der Philister an diesem Tag den Vögeln unter den Himmeln und den wilden Tieren der Erde geben, damit die ganze Erde erkenne, dass Israel einen Gott hat. Und die ganze Gemeinde soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert noch Spieß hilft, denn der Kampf ist die Sache des Herrn. Und er wird euch in unsere Hand geben. Und es geschah, als sich der Philister aufmachte und daherkam und sich David näherte, da eilte David und lief der Schlachtreihe entgegen auf den Philister zu. Und David streckte seine Hand in die Tasche, nahm einen Stein heraus und er schleuderte und traf den Philister an seine Stirn, sodass der Stein in seine Stirn drang und er auf sein Angesicht zur Erde fiel. So überwand David den Philister mit der Schleuder und dem Stein und er erschlug den Philister und tötete ihn. Und weil David kein Schwert in seiner Hand hatte, lief er, trat zu dem Philister, nahm dessen Schwert, zog ihn aus der Scheide und tötete ihn und schlug ihm den Kopf ab. Als aber die Philister sahen, dass ihr Held tot waren, flohen sie. Ich könnte stundenlang, ich habe das immer so gerne gemacht, als unsere Kinder klein waren, abends zur Andacht. Ich habe so gerne biblische Geschichten erzählt. Da stecken manchmal, also nacherzählt, weil da stecken so viele Sachen hin. Wenn man nur mal überlegt, wie die vor dem Kampf erstmal, das ist manchmal wie bei einem Boxkampf heutzutage, was man vorher in der Zeitung alles liest, wie der Klitschko dem anderen da das Gesicht verprügeln wird und so. So haben die das auch gemacht. Ja, ehe es zur Sache ging, haben die erstmal große Reden geschwungen und also ist schon hochinteressant. Ja, eine ganz spannende Geschichte, der Kleine, der wird den Großen besiegen. Wir wollen uns mal ganz kurz den Goliath angucken. Wir hatten ja schon gesagt, er war vom Gegnervolk von Israel. Sein Name heißt Glänzend, der Glänzende, ist ja klar. So ein langer Kerl und dann noch diese Rüstung und so, ja. Und er war dieser Einzelkämpfer, der Zwischenkämpfer aus Gad. Das ist aus der Gegend, wo es früher auch die Enakim, diese Riesen gab. Der war 6 Ellen und eine Spanne hoch, da reden wir gleich noch drüber. Und er hatte eine schwere Rüstung an. Der hatte einen schweren Helm drauf, einen ehernen Helm, einen Schuppenpanzer, dann noch Schienen an den Beinen, dann einen riesen Wurfspieß. Und die Speerspitze alleine war 600 Segel schwer. Und dann hatte er noch einen Schildträger als Helfer. Weiß jemand, wie groß eine Elle ist? 50 Zentimeter zum Ersten? 65. Na, je nachdem, wie lang das von hier bis hier ist, ja? Eine Elle ist ja von der Fingerspitze bis zum Ellenbogen. Und im Alten Testament gab es ja, verschiedene Rechnungen, eine königliche Elle und von 45 Zentimeter bis irgendwas in 57 oder so. Wenn einer also 6 Ellen hoch war und noch eine Spanne, eine Elle hat 2 Spannen, also 6,5 Ellen hoch, dann ist der ganz schön groß. Anne, kannst du mal bitte nach vorne kommen? Anne, kommst du mal bitte nach vorne? Dankeschön. Das ist die Anne, es ist eine Nichte von mir, die ist zu Besuch. Und sie wollte auf keinen Fall, dass irgendwas Öffentliches mit ihr geschieht. So, stell dich mal bitte dahin, dankeschön. So, Anne, wie groß bist du?
1,74.
Das sagen wir, das ist jetzt der David so ungefähr. Ja? No, Normalmaß. Ja? Und wenn ich mir jetzt, halt mich doch mal fest, Mensch. Und wenn ich mir jetzt mal so vorstelle, das sind jetzt ungefähr 2,80 und der Goliath war vielleicht irgendwo so in dem Bereich, dann sag mir mal, ob du Angst vor mir hättest. Als Goliath, nicht als Onkel. Beides. Ist schon ganz schön hoch. Ja? Okay, danke. Ist nämlich tapfer, hier vorzugehen. Und wer es nicht glaubt, den kann ich ja auch mal hervorholen. Also das ist schon gewaltig. Der größte Mensch der Erde, der heißt Bao Xishun. Mongole. Er ist 2,36 Meter groß und seine Frau soll normale Größe haben. Ja. Das sind rein optisch oder wenn du vor so einen stehst, schon enorme Unterschiede. Ich weiß nicht, wie uns das gehen würde, wenn du vor so einem Kerl stehst, im U-Bahn-Schacht oder so, also in der Unterführung, da sagst du, ich hau dir eine so. Ja, ich würde ja machen, dass ich wegkäme, wenn so ein Hirte käme. Dann sein Panzer wog zwischen 40 und 50 Kilo. Das ist so, wie wir früher so die Kartoffelsäcke oder die Kohlensäcke geschleppt haben. Die waren immer 50 Kilo. Das ist ganz schön viel, ehe du den dann ins Haus getragen hast. Und der trägt das einfach so mit sich rum und läuft da noch und kann sich da noch bewegen. Ja. Und allein die Spitze von seinem Wurfspieß war 5-6 Kilo schwer. Und dann noch der lange, wie ein Weberbaum heißt es da. Also einfach technisch total ausgerüstet. Ja. Und er machte Israel Angst mit diesem Zweikampf. Zweikämpfer, das ist so ein Männerding, ja. Das machen sie immer gerne. Das kennt man so aus diesen Westernfilmen. Da stehen die sich gegenüber irgendwo und dann wer zuerst zieht und so. Und heute geht es anders. Ihr kennt ja diesen Spot noch. Mein Haus, meine Frau, meine Yacht oder irgend so mit diesen Karten, ja. Komm, wir wollen mal so ein bisschen zeigen, wer ist denn so stärker? Und genau so, das macht Goliath. Also es ist gar nichts Neues, wenn in der Firma einer rumprallt, der war da zum 26. Mal in diesem Jahr in den Malediven in Urlaub oder irgend so, musste gar nicht richtig zuhören. Der hat das einfach von Goliath abgeguckt. Okay. Und ich will damit sagen, ja, ihr lacht, aber es gibt jede Menge Sachen, die heute in unserem Umfeld passieren, die gab es in der Bibel auch schon. Salomo hat mal gesagt, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Ja, gut, die haben vielleicht damals noch keinen Mercedes-Benz gehabt oder so, aber die Pferde, die waren auch ganz schön aufgemotzt und so. Und er hat über Gott gespottet. Über den. Das war ja früher oft die Kämpfe der Völker gar nicht so in erster Linie als Menschen gegeneinander, sondern hinter Israel stand ja Jehova, der Herr, der Allmächtige, und hinter den Heiden Völkern standen ja auch Götter oder Götzen. Und dann war das auch immer so ein Kampf. Ha, dein Gott kann das ja nicht richtig oder deiner hilft ja nicht. Ja, also er hat gespottet. Und dann hat er noch was gemacht. Er hat 40 Tage lang das Ding abgezogen. 40 Tage lang. Und wenn unser Thema heißt, dein Goliath, wenn der vor dir steht, dann denk mal, wie das vielleicht auch in deinem Leben ist. Wenn Tag für Tag immer wieder das Problem da ist. Tag für Tag. Und vielleicht gar nicht nur 40 Tage, sondern 40 Jahre. Das Volk Israel war 40 Jahre in der Wüste, musste da umherlaufen. Und es gibt verschiedene Sachen. Die Sintflut, das Wasser, das hat 40 Tage gedauert. Der Elia, der war 40 Tage depressiv. als Mose die Gesetzestafeln geholt hat, war er auch 40 Tage auf dem Berg. Und die Kundschafter, die das Land ausgekundschaftet hatten, auch 40 Tage. Und der Herr war 40 Tage in der Wüste und hatte dann Hunger. Also 40 ist schon in der Schrift die Zahl der Erprobung. Und manchmal finden wir uns wieder. Manchmal haben wir ein Problem, wir beten drum und ratzbatz ändert sich das. Und manchmal kommt dieser Goliath jeden Tag und macht uns Angst und Angst und Angst. Und er ist am nächsten Tag immer noch so groß oder ein Stückchen größer, weil ich vor Angst immer kleiner werde. Und seine Stimme ist genauso noch gewaltig und er höhnt und verspottet und macht unserer Seele Angst. Ja, die Goliaths. Und der Goliath macht diese Sache, diesen Kampf zur wichtigsten Sache in seinem Leben. Er sagt, entweder stirbst du oder sterb ich. Und nachher sollten die einen den anderen dann dienen. Der Saul als König von Israel, der wäre eigentlich prädestiniert. Als Anführer sagt er, ich gehe für mein Volk in den Kampf. Aber obwohl er der Gesalbte des Herrn war, hatte er in seinem persönlichen Leben schon versagt und das nicht in Ordnung gebracht. Deswegen eignete er sich nicht dazu. Er hatte einfach die Kraft dazu nicht. Dann wollte Saul den Goliath mit seinen eigenen Waffen schlagen. Er hatte ihm die Rüstung für einen David gegeben, aber das hat auch nicht funktioniert. Und der Saul hatte auch keinen Glauben. Der hat gesagt, das bringt doch alles nichts. Das haben wir gelesen, nicht? Das bringt doch alles nichts. Was will man kämpfen? Es ist doch klar, der ist viel zu groß. Und jetzt kommt's wie in so einem modernen Amerika-Film, jetzt kommt der David, der Außenseiter, an den gar keiner gedacht hatte. Der war ein Kleintierhirte und hatte jede Menge Arbeit mit den Schafen. Wir waren die Woche zum Bibelstudium bei uns im Garten und nebenan, da war so eine Herde Schafe von, weiß ich, 200, 300 Stück und Ziegen und kleinen Lämmer. Ne? Ein Lamm war gerade geboren. Das hat man da gesehen und das stakste dann los. Und die schrien ganz unterschiedlich. So die Kleinen, die hatten eine ganz hohe Stimme und meckerten da vor sich hin. Und die Alten, die brummten da rum. Und dann hat der Heiko sich einen Spaß gemacht und hat sich an den Zaun gestellt und hat mal mit denen kommuniziert. Die haben den sofort akzeptiert als... Und die ganze Herde hat da zurückgebrüllt und an dem Abend bei uns ja auch. Ne? Also es war schon toll. Ich habe gedacht, wir müssten Gemeinde da draußen machen, Gottesdienst und dann mal über Schafe. Wie verschieden die sind. Und ja, jeder hat so seinen Charakter und seine Art. Es war richtig klasse. Und David war so ein Typ, der hat sich mit sowas abgegeben. Und dann gab es natürlich dann auch so Feinde. Das haben wir auch gelesen, Löwen und Bären und so. Ne? Der war das achte Kind, der Jüngste am Ende der Kinderschar. Ist jemand von euch, von mehreren Geschwistern, das jüngste Kind? Ich würde gerne mal die Hand sehen. Ah ja, ihr wisst dann, wie das ist so. Nicht? Gibt's immer so die Größeren, die alles schon viel besser beherrschen und dann kommt so noch der Kleine oder die Kleine und die wird dann so ein bisschen vielleicht verhätschelt oder die fühlt sich als Kleinste. Ich habe einen Bruder, mein jüngster Bruder, der ist 5 Jahre jünger als ich. Er wohnt in Thüringen, obwohl der schon... Was ist er jetzt, 48 oder so, ist. Der hat dieses Gefühl immer noch, oh, ich bin ja eh nur der Kleine. Dabei ist das so ein Hühner, ja. Aber weil er der Sechste in der Familie ist. Und David war auch einer, der weiter nicht auffiel. Die großen Brüder, die waren schon bei der Armee, die haben schon für das Land gekämpft. Und er hat halt, ja, Kleintierhüten, das kann er dann noch. Genau. Aber, sein Name heißt der Geliebte. Das ist ein schöner Name. David, der Geliebte. David, ob deine Mutter sich das so gedacht hat, als du geboren wurdest und sie dir den Namen gegeben hat?
Ja.
Ja. Genau. David, der Geliebte. Schöne Bedeutung. Dann hatte er eine gute Beziehung zum Allmächtigen. Er war mutig, aber treu, er schützte seine Herde. Und dann kriegt er den Auftrag von seinem Vater, nach seinen Brüdern zu sehen. Und er war ein hübscher junger Kerl. Das wird ausdrücklich betont. In der Bibel steht das manchmal, dass jemand besonders hübsch war. Mose war auch ein ganz hübsches Baby. Ja. Und wenn vielleicht von dir die Rede wäre in der Bibel, würde das vielleicht auch so drin stehen. Du bist hübsch für Gott, du bist geliebt von Gott. Ja, und jetzt kommt's in den Kampf. Jetzt versuchen die diesen ungleichen Kampf. Zuerst eben, dass der Saul sagt, hey David, zieh dir mal meine Sachen an und lauf mal mit denen. Und das haben wir damals gemacht, als ich bei der Armee war. Dann hat unsere Tochter, etwas über 3 Jahre alt, dann die Jacke angezogen. Aber ich glaube, die blieb da stehen an dem Treppenabsatz, denn laufen konnte die nicht in dem Ding. Es war einfach zu groß und das ging nicht. Und so, genau so ging es dem David mit dieser Rüstung. Ja? Dann nimmt er sich seinen Stab, seine Hirtentasche, die 5 Steine und seine Schleuder und geht dem entgegen. Man muss sich das mal materialmäßig vorstellen. So ein Stein, ich habe das gestern auf unserer Küchenwaage nochmal gewogen, der wiegt vielleicht 100 Gramm, 80 bis 100 Gramm. Ja? Und der mit seiner Rüstung und seinem Speer und alles, das sind 100 Kilo. Das sind ein Verhältnis von 1 zu 1000. Also David hatte überhaupt keine Chance, materialmäßig, ausrüstungsmäßig schon mal. Und vielleicht denkst du auch, was willst du mit deinen Möglichkeiten gegenüber deinem Feind, der Krankheit, deinem Mobbingkollegen oder wem auch immer, was vermagst du da schon zu tun? Das Größenverhältnis stimmt ja gar nicht. 1 zu 1000. Das ist ja Wahnsinn. Aber wir werden sehen. Dann der Goliath, der flucht und schimpft und verhöhnt den David. Was macht David? Flucht und schimpft er zurück? Nee. Der David, das finde ich an der Stelle noch ganz interessant, der hat ein richtig ein prophetisches Wort für den Goliath. Der sagt ihm nämlich die Zukunft voraus. Gar nicht mehr lange. Und dann liegst du flach. Das kann wohl nicht sein. Und dann sagt er, hey, ich komme im Namen des Herrn der Heerscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels zu dir. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe vielleicht jetzt so ein bisschen locker das die Geschichte nacherzählt. Aber jetzt möchte ich dich einfach bitten, das in dein Leben zu übersetzen. Das kann ich nicht von hier vorne aus, das kann nur der Heilige Geist. Und du kannst dein Herz öffnen. Weißt du etwas über die Schlachtreihen? Moment, muss gucken. Schlachtreihen Israels? Israel waren nicht einfach nur gut ausgebildete Soldaten oder ängstliche Soldaten oder einfach nur Menschen, die da rumliefen und sich dahingestellt hatten in einer Reihe. Die Schrift sagt, Gott sagt, hey, ihr Volk Israel seid meine Armee. Und so wie du hier sitzt und dem Herrn gehörst, du bist Soldat Gottes und nicht weniger. Und die anderen mögen denken, ach, du bist ja nur Hausfrau oder du bist ja nur Angestellter in einer Firma oder du bist sogar arbeitslos, du tauchst ja gar nicht. Hey, du bist Soldat Gottes, so sieht Gott dich. Und das nimm bitte heute Abend mit ins Bett, wenn dein Riese vor dir steht. Du bist in den Augen Gottes unheimlich stark und wertvoll. Es sind die Schlachtreihen des Volkes Israel. Es sind die Schlachtreihen Gottes. Es ist nicht nur eine Gemeinde, ein paar Leute, die da sich halt am Sonntag treffen, weil sie nichts anderes zu tun haben. Wir sind die Schlachtreihen Gottes. Und dann der Goliath, das Zweite. Der Goliath, der sagt, ich komme in meiner Kraft, mit meinem Gewicht, mit meiner Ausrüstung, mit meinen. Und der David sagt, ich komme im Namen des Herrn der Heerscharen. Also, dem Obersten von der himmlischen Armee. Gott hat natürlich eine Armee von Engeln. Das im Garten Gethsemane zum Beispiel fällt mir ein. Da sagt der Herr, hätte ich meinen Vater gebeten und er hätte mir Legionen von Engeln geschickt, um mich vor diesen römischen Soldaten da zu befreien. Also Gott verfügt über ein Macht und Potenzial und Personengruppen, die voller Kraft sind. Das ist sagenhaft. Und jetzt kommt der kleine David, der kommt, ja, mit seiner kleinen Schleuder, aber wer offene Augen hat, der sieht hinter ihm diesen mächtigen Gott Israels. Ist das nicht eine tolle Botschaft, wenn du wieder deinem Goliath gegenüberstehst? Nicht du bist es, der kämpfen muss, sondern der Herr, der hinter dir steht. Dann nimmt er einen Stein und schleudert ihn. Gott kennt ja die Ballistik von solchen Steinen und lenkt den genau in die Stirn von dem Riesen. Gut, der David hatte auch geübt. Der war ja lange genug bei der Herde und die Jungs, die konnten schon dann nicht nur zielen, sondern auch treffen. Und dann verspürt der Riese dann hat er Kopfschmerzen und das war das Letzte, was er so richtig erlebt. Und dann geht der David hin und hat noch nicht mal ein Schwert gehabt und trennt ihm den Kopf ab. Und das, als die anderen das sahen, rutschte denen das Herz in die Hose und die machten den Abgang und die Israelis hinterher. Und das war ein Wahnsinnssieg. Aber nochmal, es hat nicht David gemacht. Der hatte zwar seine Steine bei und er hatte den Mut, aber es hat Gott gemacht. Von David können wir lernen, er hat eine andere Sicht der Dinge. Er sieht das Volk Israel nicht als Haufen von Leuten, die Angst haben, sondern er sieht sie als die Schlachtreihen Gottes und hinter ihm. Er kommt in einem Auftrag, im Auftrag des Allmächtigen. Noch kurz, was ist mein persönlicher Riese oder deiner? Da gibt es Angst. Angst in allen Variationen. Angst vor Krankheiten, vor Menschen, vor Ablehnung, vor Arbeitslosigkeit. Ein Kollege von mir hat die 200. Bewerbung geschrieben. Krieg. Angst vor sich selber, Angst vor Dunkelheit, Alleinsein, Tod und Sterben, vor der Zukunft. Es gibt jede Menge Ängste. Und ich weiß nicht, was du für ein Typ bist. Vielleicht ist das nicht dein Problem. Dann ist dein Problem woanders. Vielleicht gibst du das auch nicht zu. Im Allgemeinen, wenn man sich unterhält über Nöte, ist es so, dass man sagt, das Problem steckt oft hinter dem Problem. Du erzählst irgendwo, ja, du ärgerst dich über dein Auto, weil du da einen Schaden hast und so, aber das geht gar nicht um das Auto, es geht gar nicht um den Schaden. Viel tiefer liegt dein wirkliches Problem. Selbstwert, Gefühl oder so. Dann gibt es noch Riesenbitterkeit, weil man verletzt worden ist. Wie viele Menschen sind bitter und das wird zum Riesen in ihrem Leben, weil die Verletzungen da sind und man rührt auch dummerweise oft noch drin rum, damit es auch wirklich schön wehtut. Und dann kann die Bitterkeit nicht weggehen oder von getroffen sein, von Worten oder nicht vergeben können. Meine Frau hat heute Dienst, da kann ich es ja erzählen. Letzten Sonntag oder wartet vor 14 Tagen. Da waren wir Samstagabend noch im Garten und ich hab eine Geschichte aus meiner Kindheit erzählt, die mir Angst gemacht hat, weil da jemand so mit Luftgewehren in meine Richtung geschossen hat. Ich war am Berghang und der hat geschossen und ich dachte, der schießt sich da ein. Und es war wirklich eine ängstliche Geschichte und ja, so richtig, meine Schwester war auch noch zu Besuch, so richtig haben die das nicht geglaubt und sie haben sich da amüsiert drüber. Das fand ich nicht so gut. Und das, ja, ich war eigentlich auch, nein, ich war nicht eigentlich, ich war sauer. Okay. Abends kommt sie und hat sich entschuldigt, weil sie das ja nicht geahnt hat, dass mich das so tief trifft und dass diese Kindheitserinnerung so, naja. Und ich habe gesagt, nee, ich entschuldige mich nicht. Das habe ich tapfer durchgehalten, die ganze Nacht. Sonntag war Gottesdienst, naja, war schön. Dann müssen wir doch zum Schluss das Vaterunser beten. Und irgendwo kommt auch noch diese Stelle, ich weiß gar nicht, wer die da eingebaut hat. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Boing! Das war so klar. Wir waren noch gar nicht zu Hause, da hatte ich mich schon versöhnt mit dir. ja, dieses nicht vergeben wollen, man sagt zwar, ich kann es nicht vergeben, aber das geht alles auch über den Kopf. Das kann auch ein Riese sein. Bitterkeit, Eifersucht oder Neid auf andere, weil es ihnen besser geht, mehr Erfolg haben. Lust und Begierde in sexuellen und anderen Lebensbereichen. Das kann so ein Riese für mich werden, wenn ich da nicht mehr rauskomme. Ja? Oder wenn ich in Depressionen falle, wenn ich in diese stille Wut falle, weil ich nach außen mich vielleicht nicht traue, dann richtet sich das gegen mich. Oder Einsamkeit, ein Riese ohne Ende. Entweder noch einsam oder schon wieder einsam oder die Angst vor der Einsamkeit. Ärger mit anderen, Kollegen, Nachbarn, Mitchristen, Leid und Schmerz, Gerüchte, üble Nachrede, Mobbing auf der Arbeit, Verspotten wegen meines Glaubens. Jede Menge Riesen. Du kannst dir einen aussuchen oder einen noch dazu schreiben, kannst du mir auch sagen. Aber es gibt jede Menge Riesen in unserem Leben. Ja. Und eigentlich ist es ja ein Happy End. Und wir könnten einen super Film draus machen. Kleiner David schlägt großen Goliath. Natürlich, mit Hilfe des Herrn, nimm das mit in dein Leben hinein und alles wird gut. So, jetzt hast du vielleicht so einen Riese gehabt in deinem Leben, eine Krankheit, ging 2, 3, 4 Jahre und jetzt ist es vorbei. Halleluja, preis den Herrn, es geht wieder vorwärts, ich bin wieder gesund. Toll, Gott hat geholfen, Gott hat den Stein gelenkt, hat mir Vertrauen geschenkt, wieder Gesundheit. Jetzt frage ich dich mal, mir bleiben bei dieser Geschichte noch Fragen offen. Zum Beispiel, als er die Steine eingesammelt hat, hat er wie viel nochmal eingesammelt? 5. Ja, aber das ist ja unökonomisch, da hat er nur einen gebraucht. Das hat doch Gott auch gewusst, oder? Was ist mit den anderen 4? Oder was ist eigentlich noch? Der Goliath, war der Einzelkind in seiner Familie? Oder hatte der noch Geschwister? Und interessant, vor einiger Zeit habe ich mal gefunden, ah ja, der Goliath hat ja noch einen Bruder, der heißt Lachmi. Lachmi. Und dann gibt es noch den Riesen mit 6 Fingern und 6 Zehen, der mal besiegt wurde. Und dann gibt es einen Saf oder Schaf. Und das waren alles Söhne von Rafa. Also Rafa war der Vater und der hatte 5 Söhne, Goliath, Lachmi, dann der Typ mit den 6 Fingern und 6 Zehen, Schaf und Jishbi Benob. Ah, jetzt ist uns klar, warum der 5 Steine hatte. Und denkt doch mal nicht, Friede, Freude, Eierkuchen, nach, wenn das Problem beendigt ist, geht dein Leben bis zum Rest, bis der Herr wiederkommt, ohne Probleme vonstatten. Ich kann dir garantieren, es kommen auch wieder andere Riesen. Aber du hast ja noch deine Steine. Gott ist treu, der sorgt, hat vorgesorgt. Und Gott wird auch derselbe sein, wie er in dieser Geschichte mit dem Goliath war. Es gibt immer und immer einen unmöglichen Gott. Einer, der Spezialist ist für unmögliche Situationen. Damals, heute bei dir, bei mir, das hat er versprochen. Gestern Abend, ich weiß nicht, wer aus dem Fenster geguckt hat, war über Kandern, ich weiß nicht, gegen 9:30, ein schöner Regenbogen. Und ich musste so dran denken, das hat er nach dem Regenbogen versprochen. Ich mache einen Bund. Ich, sag Gott, mache einen Bund mit euch. Ja, ich bin bei euch alle Tage eures Lebens, sagt der Herr am Ende von Matthäus Evangelium. Das hat er versprochen. Und er hat auch versprochen, dir in deinem Kampf gegen deine Riesen, gegen meine Riesen beizustehen. Amen. Wir haben das Vorrecht, dass wir in einem freien Land leben und Gottesdienste einfach so gestalten können, wie wir möchten und denken, dass es nach der Bibel der Herr so gewollt hat. Und dazu zählt auch sein letzter Wunsch, dass wir das Abendmahl zusammen feiern zu seinem Gedächtnis. Ich möchte dazu heute eine Stelle oder einen Abschnitt aus Jesaja 53 vorlesen. Wir wissen ja, dass die Propheten auch eine Schau hatten über ihre Zeit hinweg und vieles wird auch auf Jesus Christus gedeutet. Jesaja 53. Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen, ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen, oder du kannst auch sagen, meine Krankheit, und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe, ein jeder wandte sich auf seinem Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinen Scherern und seinen Mund nicht auftut. Infolge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretungen meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn wir diesen Text auf uns so einwirken lassen, dann ahnen wir etwas davon, was dort am Kreuz passiert ist. Das war nicht einfach nur ein Spaziergang, ich gehe mal schnell nach Jerusalem und sterbe für meine potenziellen Nachfolger. Das hat ihm sowas von Leiden zugefügt. Meist sehen wir die äußeren Dinge, wie in dem Film von Mel Gibson, wenn er dann geschlagen wird und wenn das Blut über seinen Rücken läuft oder die Nägel durch seine Hände gehen. Aber noch viel größer war sein innerer Schmerz, als Gott die Schuld der Welt auf ihn legte und er an unserer, an deiner, an meiner Stelle sterben musste. Aber das, was ich vorhin in der Predigt nicht gesagt habe, das gilt für den Herrn Jesus. David ist auch ein Vorbild auf Jesus Christus. Jesus Christus hat diesen Kampf angenommen gegen diesen Riesen Goliath, gegen den Teufel. Und er hat ihn besiegt. Halleluja. Und wenn wir jetzt gleich von dem Brot essen und den Wein trinken, dann wollen wir das tun für ihn, als Anerkennung für ihn zu seiner Ehre. Aber vorher gebe ich uns alle noch einen Moment Stille, dass wir darüber nachdenken. Er wurde misshandelt für dich, für mich. Und dass wir ihm einfach unsere Wertschätzung nochmal in einem stillen Gebet sagen. Und vielleicht auch, was schiefgelaufen ist in letzter Zeit, dass es uns leid tut. Dass wir einfach bereinigt mit offenen Herzen und fröhlichem Gemüt nachher essen und trinken können. Wir haben jetzt eine Zeit der Stille. Als Jesus dann mit seinen 12 Jüngern an diesem sogenannten Abendmahlstisch saß, es war ja die Zeit des Passafestes in Jerusalem, hat er einen Satz zu ihnen gesagt. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu essen, ehe ich leide. Das heißt, diesen Zeitpunkt, das war sein Wunsch, dass er nochmal mit seinen Jüngern zusammensitzt, zusammen isst, zusammen trinkt, weil, clever wie Jesus war, er gleichzeitig dieses Mahl einsetzen wollte als Erinnerungsmahl für später. Wir sind so vergesslich. Und da hat er sich gedacht, ich gebe den Mädels und den Jungs mal eine Hilfe, dass die immer, wenn die Abendmahl feiern, automatisch auch an mich denken. Und das machen wir ja jetzt. Mit Sehnsucht habe ich mich gesehen. Da war was in seinem Herzen. Er wollte Gemeinschaft haben. Er will auch heute Gemeinschaft haben mit dir und mit mir. Ich lese ebenfalls aus dem Lukas-Evangelium noch die Einsetzungsworte. Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ich möchte die Helfer bitten, nach vorn zu kommen. Herr Jesus, du hast Zeichen hinterlassen von deinem Tod, damit wir uns an dich erinnern, damit wir ein Freudenfest feiern, ein Erinnerungsfest an das, was am Kreuz geschehen ist. Wir haben heute von deinen Wunden gelesen, von deinen Schmerzen, von dem, was Schreckliches passiert ist, aber das hast du durchstanden, damit wir gerettet würden. Dafür wollen wir dir von Herzen Dank sagen. Und wenn wir jetzt so von dem Brot essen, dann tun wir es zu deinem Gedächtnis. Du bist unser Herr, du bist unser großer Gott, du bist der wahre David, der den Feind besiegt hat. Wir preisen dich. Amen. Christus, das Brot wurde für dich gegeben. Ebenfalls in Lukas 22 steht, desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Ich stehe nochmal auf zum Gebet. Herr Jesus, danke, dass du bezahlt hast. Du hast keinen Scheck rübergereicht. Du hast dein eigenes Blut gegeben, als Zeichen davon, dass du wirklich in den Tod gegangen bist, damit wir leben könnten. Danke nochmal für deinen großartigen Sieg auf dem Hügel Golgatha. Die Welt hat dich gesehen als Gescheiterten, als Verachteten, als den, dessen Projekt kaputt gegangen ist. Aber so war es nicht. Du bist auferstanden, Halleluja, Herr. Und du lebst und du bist auch für uns da. Und wir wollen zu deiner Ehre nicht nur heute leben und dir sagen, dass wir dich lieb haben, dass wir dich bewundern, dass du für uns der Größte bist. Und wir trinken ehrfurchtsvoll von diesem Wein für dich zum Gedächtnis. Amen.